Aber das ist natürlich Demokratie, weil man nicht genau weiß, wer kriegt am Ende eine Mehrheit und wie geht es dann aus. Aber genau das ist die Idee von Demokratie. Ein Wettbewerb der Ideen. Dann diskutiert man und dann stimmt man ab und dann kommt eine Mehrheit zustande. Dann sagen jetzt viele, das ist schon Wahnsinn, dass man das, dass sich das überhaupt erwähnen muss, aber dann sagen viele, auch Journalisten, nee, das endet doch im Chaos, das geht doch überhaupt nicht. Nein, das tut es eben nicht. Es ist nur die Kultur, die sich komplett anders aufgestellt hat. Das sind die Spielregeln, die sich pervertiert haben. Nee, im Grunde geht es nämlich genau so, geht Demokratie.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, seid gegrüßt. Liebe Magdalena, du natürlich ebenfalls. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier also Folge 72 mit dem Titel Demontage. Untertitel: Stell dir vor, die Demokratie wird demontiert und keiner bekommt es mit. Niemand berichtet darüber, über das Spiel mit dem Grundgesetz und der Gewaltenteilung. Ja, ein dicker Titel, muss man sagen. Ein dickes Brett, an dem wir heute bohren wollen.
Ja, da hast du recht, lieber Marco. Damit steigen wir auch direkt in unser Hauptthema ein. Wir erleben ja aktuell unterschiedliche Vorgänge. Einmal die Neuwahl, dann die Grundgesetzänderung, dass es jetzt doch mit dem alten Bundestag abgestimmt werden soll, wo ja vorher noch Riesenstress gemacht wurde, dass Deutschland in der Konstellation nicht handlungsfähig sei und man ja deshalb unbedingt die Neuwahlen bräuchte. Also das an sich ist schon ein krasser Widerspruch. Ja, und in dem Zusammenhang dann noch die Schuldenbremse, wo das Lockern vorher total verteufelt wurde und jetzt dann doch nicht mehr, je nachdem eben, wohin das Geld fließen soll. Ja, über das alles wird dann auch einzeln, teilweise auch in epischer Breite berichtet, aber nie demokratisch bewertet und kommentiert. Und das wollen wir heute machen.
Ja, genau, das trifft den Punkt. Die einzelnen Bereiche werden kommentiert, hoch und runter diskutiert, es wird aber nicht in den Zusammenhang gestellt und vor allen Dingen nicht die Abläufe nochmal gesamt bewertet. Und wenn man das tut, das werden wir jetzt gleich machen, dann sieht man nochmal, was im Hintergrund eigentlich passiert. Aber fangen wir da nochmal von Anfang an an. Also im November zerbricht die Ampel. Egal jetzt, wie der Vorgang war, ist einfach so, dass die Regierung keine Mehrheit mehr im Parlament hatte. Das war der Stand im November. Vor allen Dingen Merz und die Union dringen sofort auf Neuwahlen. Es gibt überhaupt gar nicht den Versuch, also auch nicht, also weder von der Union, aber auch nicht von den anderen, eine neue Mehrheit zu finden. Das heißt, sich zusammenzusetzen und eine neue Mehrheit zu bringen oder eine neue Regierung zu bilden. Normalerweise, auch in anderen Ländern passiert das auch so, wird der Präsident beauftragt, dann jemand anders eine neue Regierung zu bilden. Oder auch der alte Staatschef versucht es nochmal. Aber hier in Deutschland gab es nicht mal den Versuch. Ich will das nochmal so deutlich machen. Wenn jetzt zum Beispiel die Ampelverhandlungen 3 Jahre vorher schiefgegangen wären, da hätte ja auch keiner nach Neuwahlen geschrien, zumindest nicht am Anfang, sondern dann hätte man ja versucht, eine andere Mehrheit zu finden. Hier in Deutschland sofort Regierung ist am Ende, also ist auch der Bundestag am Ende, obwohl es diesen Zusammenhang gar nicht gibt. Der Bundestag ist für 4 Jahre gewählt und natürlich ist der handlungsfähig. Es wird ihm immer nur die Handlungsfähigkeit abgesprochen und er braucht auch keine Regierung. Er beschließt nämlich die Gesetze, was immer vergessen wird. So geht alles los. Und derjenige, der am meisten darauf dringt, dass es Neuwahlen, und zwar schnelle Neuwahlen gibt, setzt das dann auch durch. Die anderen haben dem nichts entgegenzusetzen, beugen sich sozusagen dem Diktat von einem Oppositionsführer, auch schon sehr interessant, und dann werden diese Neuwahlen angesetzt. Merz ist dann auch derjenige, der sagt, dass der Bundestag eigentlich überhaupt gar nicht mehr groß in Erscheinung treten soll, dass man jetzt diese Neuwahl antreten soll. Das macht sich an einer Stelle nochmal besonders bemerkbar, weil es dann doch noch ein kleines Aufbegehren gibt. Also man kriegt dann mit, oh, den Bundestag gibt es doch noch. Da gab es nämlich eine fraktionsübergreifende Gruppe, die den Paragraphen 20, das ist der Abtreibungsparagraph, abschaffen wollen. Es ist eine Initiative, die schon lange gibt, aber immer traut sich keiner. Und jetzt wollten sie das einbringen. Und da tritt wieder Merz auf den Plan und ist derjenige, der am lautesten dagegen spricht. Er spricht sogar von einem Affront, von einem Vorstoß vor dem Wahlen, O-Ton Merz, den Paragraphen 218 jetzt noch im Schnellverfahren zum Ende der Wahlperiode abzuschaffen. Aha, es ist also ein Affront, eine demokratische Mehrheit in einem Parlament, was gewählt wurde, herbeizuführen, Herr Merz. Das ist schon Wahnsinn, das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, dass er also im Prinzip Demokratie verbietet. Und nochmal, das war dann Dezember, also vor 3 Monaten, als Merz das gesagt hat. Ist anscheinend schon wieder alles vergessen, dass Merz da wieder im Endeffekt diese Debatte verbieten wollte und leider auch erfolgreich war, weil auch da wieder am Ende eine Mehrheit zurückschreckt und daraus nichts wird. So, jetzt wissen wir, das Jahr ist vorbeigegangen und dann kurz vor den Wahlen meint aber der gleiche Merz, der vorher gesagt hat, man dürfe das jetzt nicht machen, weil so eine wichtige Sache so kurzfristig durchzuziehen, ginge doch nicht. Dann aber mit den Stimmen der AfD ganz kurzfristig im Hauruck-Verfahren Beschlüsse zur Einwanderung durchsetzen will. Und das dann auch macht im Parlament. Da auf einmal ist das Parlament wieder gut genug. Alleine dieser Widerspruch zu dem, was er vorher gesagt hat und was dann passiert ist, ist nie drüber diskutiert worden in der Öffentlichkeit. Übrigens auch nicht von den anderen Parteien, sondern es wird alles immer so hingenommen. Auch in den Medien spielte das keine Rolle. Es spielte nur eine Rolle, die Brandmauer und so weiter, aber nicht, dass das der gleiche Mensch war, der vorher gesagt hat, das Parlament hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen, das dürfen wir doch alles nicht. Aber es wird noch doller, dann kommt die Wahl. Und da ist ja dann praktisch der alte Bundestag wirklich abgewählt und man hat einen neuen. Ich bin ja der Meinung eben, und eigentlich auch das Grundgesetz, dass dieser Bundestag natürlich immer handlungsfähig ist und Beschlüsse fällen kann. Aber wenn er dann abgewählt wird, dann gilt natürlich, ist natürlich das Recht des neuen Bundestages dann im Amt. Aber auch das schreckt dann Merz nicht ab, der vorher den Bundestag nicht reden lassen will. Er ist nicht gewählt, also er ist immer noch kein Regierungschef, es gibt keine Regierung, es gibt nur Vorgespräche. Und dann aber will dieser Mensch, dem das die Abschaffung von 218 viel zu weit ging für den alten Bundestag, mit dem alten Bundestag, weil ihm die Mehrheit des neuen Bundestages dann in dem Punkt zumindest nicht passt, will er eine Grundgesetzänderung durchführen und Hunderte von Milliarden auf den Weg bringen. Klammer auf, im Wahlkampf hat genau dieser Merz versprochen, dass er alle Investitionen und alles, was er bezahlt, aus dem machen möchte, was also in die Kasse auch reinkommt und nicht über Schulden. Kann man drüber reden, streiten, ob das richtig oder falsch ist, aber genau das hat er und seine Partei versprochen und deshalb wurden sie auch gewählt. Und er bricht dieses Versprechen nach ein paar Tagen und vor allen Dingen ist ihm auch völlig egal, was er vorher zum Bundestag gesagt hat und will jetzt im Hauruck oder will nicht nur, er hat es ja, im Hauruck-Verfahren dieses Grundgesetz ändern und Hunderte von Milliarden auf den Weg bringen. Also wenn das keine Gewissensentscheidung ist, die er da vom Zaun gebrochen hat, dann weiß ich es nicht. Und auch hier findet er wieder eine große Koalition von Willigen, die mitmachen. Erst die SPD, die sowieso ja im Prinzip alles mitmacht, wenn die Union ruft in der großen oder mittlerweile ja nur kleinen Koalition. Die Grünen ziehen sich ein bisschen, versuchen dann noch irgendwas rauszuschlagen. Da kann man nochmal geteilter Meinung drüber sein, was sie da rausschlagen. Aber darum geht es auch gar nicht. Auch die Grünen machen also mit, weil die braucht man für diese Grundgesetzänderung. Und am Ende macht dann sogar der Bundesrat mit, wo ja noch andere Parteien in den Ländervertretungen sind. Also am Ende wird diese Demokratie, die Instrumente dieser Demokratie, Bundestag und so weiter, Grundgesetz, alle missachtet. Denn wenn es eine Grundgesetzänderung gibt, dann muss da eine ausführliche, intensive Diskussion geführt werden. Wir haben ja nicht ein Grundgesetz, was man mal so eben ad acta legen kann, weil es einem gerade politisch, taktisch in den Kram passt, obwohl man im Wahlkampf noch was anders gesagt hat. Aber genau diese Diskussion findet nicht statt. Und alle machen mit. Und keiner spricht darüber. Das heißt, am Ende ist das eine Demontage der Demokratie. Und wir liefern ja Blaupausen damit, wir brauchen ja irgendwann gar keine extremen Parteien mehr an der Regierung, weil, oder wenn sie besser gesagt kommen, dann können sie sich auf das berufen, was die Parteien vorher schon gemacht haben. Dann wird zwar jeder schreien, aber eigentlich ist das dann ja schon Normalität, dass da das Recht außer Kraft gesetzt worden ist, vernünftig zu diskutieren und natürlich auch das Recht, dass der Bundestag Beschlüsse fassen kann, aber natürlich kein Bundestag, der schon abgewählt ist. Das finde ich fatal, was da passiert. Und es ist genau das, was ich ja in meinem Buch Korrumpiert in vielen Beispielen aufgegriffen habe, was wir jetzt im Zeitraffer nochmal in 3 Monaten erlebt haben. Wahnsinn.
Ja, du hast es ja gerade auch schon gesagt, ganz am Anfang, dass ja immer gesagt wird, ja, die Regierung ist am Ende, dann ist also der Bundestag am Ende. Und was mir dazu auch noch einfällt, ist ja auch, dass immer gesagt wird, das Grundgesetz ist unser höchstes Gut, mit dem stellt man sich auch gerne nach vorne und sagt, das hebt uns auch von anderen Ländern teilweise ab, die das nicht so gut machen. Und da finde ich, da muss man sich dann auch dran messen lassen, wie gut man das umsetzt. Vielleicht sollte der eine oder andere da noch mal ein bisschen Nachhilfe bekommen. Und an der Stelle will ich auch einmal aus dem Grundgesetz zitieren, und zwar den Artikel 20, einmal Absatz 1, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt und eben nicht nur von der Regierung.
Ja, sondern die Entscheidungsmitte ist der Bundestag. Aber alleine diese beiden Absätze des Artikel 20, also eines der wichtigsten Artikel, wie gesagt, des Grundgesetzes und nicht irgendeiner Verordnung, die da irgendwo rumdümpelt. Und im Endeffekt kann man da schon erkennen, dass sich die Politik und Deutschland nicht daran hält, was im Grundgesetz steht. Ich finde es immer sehr putzig, wenn damals, gerade zum Beispiel auch in Dortmund, Abgeordnete der Union das Grundgesetz im Wahlkampf verteilt haben und dann vor allen Dingen mit dem Hinweis auf Migranten, damit die mal wissen, wie das hier zugeht und was so Gesetz ist, aber sie selbst sich nicht an das Grundgesetz halten. Und deswegen glaube ich, müssten wir jetzt mal das Grundgesetz an alle neuen Abgeordneten verteilen des Bundestages, damit sie mal sehen, was da drin steht. Ich habe das Gefühl, entweder wissen sie es nicht mehr, was da steht, oder sie halten sich bewusst nicht dran, aber diese Diskussion brauchen wir mal, auch medial, was denn da eigentlich mit gemeint ist im Grundgesetz und wie eigentlich de facto gehandelt hat. Deswegen möchte ich auch gerne, wenn wir schon beim Artikel 20 sind, da nochmal den 4. Absatz ergänzen. Das weiß nämlich auch, glaube ich, fast niemand. Da steht nämlich drin, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Dann möchte ich doch jetzt bitte mal den Widerstand haben, dass so mit dem Grundgesetz umgegangen wird und dass wir uns darauf vielleicht endlich mal wieder berufen können, was denn gilt politisch.
Ja, und eine Sache, die dem Grundgesetz ebenso komplett zuwiderläuft, ist, dass die Partei- oder Koalitionsspitze mittlerweile, also das aber auch schon seit vielen Jahren, bestimmt, wie die Abgeordneten ihrer Partei abzustimmen haben und dass da auch alle brav mitmachen. Also das war ja schon so eine Art Skandal oder Heldentat bei der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD, dass sich einige wenige widersetzt haben. Dass das eine Ausnahme ist, ist aber eigentlich gar nicht vorgesehen, denn im Grundgesetz in Artikel 38 steht etwas über das freie Mandat der Bundestagsabgeordneten. Und dieser Artikel besagt, Sie, die Abgeordneten, sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur Ihrem Gewissen unterworfen. Und ein fundamentales Element unserer demokratischen Staatsordnung ist außerdem das Prinzip der Gewaltenteilung. Also wir hatten es schon am Anfang, es gibt nicht nur die Regierung. Es gibt die Legislative als gesetzgebende Gewalt, die Exekutive als ausführende Gewalt und die Judikative als rechtsprechende Gewalt. Ein Beispiel, das Bundesverfassungsgericht als Teil der Judikative kann zum Beispiel gegen die Interessen der Regierung entscheiden, also der Exekutive, wenn sie ein von der Regierung eingebrachtes Gesetz für verfassungswidrig hält.
Genau. Das ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Aber auch das interessiert dann die Politik teilweise nicht. Es ist zum Beispiel die Vermögensteuer als nicht rechtens erklärt worden, weil sie nicht ausreicht. Und das interessiert die Politik aber nicht, dass sie das dann ändert zum Beispiel. Oder es ist zum Klima was beschlossen worden, wo sich die Regierung und die Politik und der Bundestag auch nicht dran hält. Also es ist schon sehr interessant, wie dann damit umgegangen wird. Aber kommen wir nochmal zurück da, was du gesagt hast, als Kernelement, das freie Mandat, was eben auch im Grundgesetz steht, also dass man nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Das ist ja eins meiner großen Themen seit vielen, vielen Jahren. Weil man da auch sagen muss, dass die meisten Abgeordneten sich also praktisch fast wöchentlich gegen das Grundgesetz stellen, weil sie eben nicht ihrem Gewissen folgen, sondern ganz häufig des Fraktionszwangs folgen. Klar, manche tun das, weil sie auch die gleiche Meinung haben, aber es gibt eben auch, und das weiß ich ja nun von vielen, und manche äußern es sogar teilweise in der Öffentlichkeit, welche, die das nur tun, weil der Fraktionszwang ihnen das vorgibt. Das heißt, es wird ein Beschluss in den Fraktionen geführt und der ist zu befolgen. Und wer der ausschert, muss das nicht nur anmelden, sondern der muss meistens mit Sanktionen innerhalb rechnen. Und wenn er das häufiger macht, ist er eigentlich so gut wie weg vom Fenster und wird nicht wieder aufgestellt. Zumindest nicht auf einen guten Landeslistenplatz, sodass es für die meisten Abgeordneten dann schon vorbei ist. Und das darf eigentlich nicht sein. Wie gesagt, im Grundgesetz steht das anders. Vielleicht auch dazu mal eine Anekdote, weil man nochmal sieht, wie es eigentlich zugeht im Bundestag. Also normalerweise müsste man eigentlich bei wichtigen Abstimmungen geheim abstimmen, weil ja nur so gewahrt werden kann, dass du deinem Gewissen folgst. Weil ansonsten, wenn es öffentlich ist, ja, dann kann zwar, das ist der Vorteil, jeder auch draußen nachvollziehen, für was du gestimmt hast, aber auf der anderen Seite kontrolliert es eben deine Fraktion und kann dann Schritte gegen dich einleiten. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Aber es ist nicht nur so, dass die meisten Abstimmungen sind sowieso per Akklamation. Da ist es übrigens völlig egal, ob einzelne Abgeordnete dagegen stimmen. Das wird gar nicht wahrgenommen. Wenn ich dann zum Beispiel gegen das gestimmt habe, was die SPD gesagt hat, wenn es keine namentliche Abstimmung gab, dann bin ich ins Plenum gegangen, habe meine Hand gehoben. Am Ende schaut der Bundestagspräsident oder die Präsidentin gar nicht drauf, sondern gibt automatisch, die guckt nur auf die Fraktionen vorne und dann sagt sie automatisch mit den Stimmen von SPD, Union, bla bla bla, angenommen. Und das wird überhaupt nicht wahrgenommen, wenn jemand aus der eigenen Fraktion dagegen stimmt. So, aber jetzt geht's noch weiter. Also bei wenigen Abstimmungen, den wichtigen, gibt es namentliche Abstimmungen. Das heißt, wie gesagt, jeder weiß, wie du abgestimmt hast. Da gibt es Kärtchen, die kann man sich abholen in so einem Kästchen. Die haben verschiedene Farben und dann muss man zu einer Wahlurne gehen und ab einer bestimmten Zeit werden die Wahlurnen freigegeben. Da steht dann ein Saaldiener, so nennt man das, und dann kann man sein Kärtchen hier reinpacken. Aber es wird noch besser. Neben dem Saaldiener stehen Leute aus der Regierungsfraktion, also Abgeordnete und auch von der Opposition und von den einzelnen Fraktionen. Und die zeigen dir mit einem Kärtchen, welches Kärtchen du da reinzuschmeißen hast. Und es ist nicht selten, dass ich weiß, dass Kollegen überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie da gerade abstimmen. Sie haben aber in ihrem Jackett alle Farben der Kärtchen und gucken dann nur auf das Kärtchen, was ihnen vorgegeben wird aus ihrer Fraktion und schmeißen das dann rein. Und das war's. Das ist Kindergarten. Das ist echt Kindergarten, dass man sich sozusagen nach dem hält, was da jemand dir vor die Nase hält und keine eigene Meinung, geschweige denn dem Gewissen zu folgen. Aber das ist Realität im Bundestag und das muss auch mal so benannt werden. Zur Gewaltenteilung haben wir natürlich auch häufiger schon was gesagt, aber genau das ist ja, was die Gewaltenteilung angreift, dieses freie Mandat nicht zu nutzen, weil genau deshalb hat ja die Bundesregierung im Endeffekt den Job des Bundestages mit übernommen, weil es diesen Fraktionszwang gibt. Denn heute ist es ja so, dass eine Bundesregierung einen Plan auf den Weg gibt. Übrigens, auch die Medien sprechen dann meistens schon, die Bundesregierung hat beschlossen. Das ist natürlich Quatsch, weil eine Bundesregierung darf gar nicht beschließen, die führt aus. Die Bundesregierung darf höchstens Vorschläge machen. Beschließen tut der Bundestag. Aber diese Regierung kann sich ja immer auf eine Mehrheit im Bundestag berufen. Deswegen gibt es bei uns auch keine Minderheitenregierung. Also, weil das wäre ja Demokratie und das wäre zu anstrengend, sich für alle Dinge irgendwie eine Mehrheit zu suchen. Also hat man diese Mehrheit ja in petto und die Bundestagsabgeordneten werden eigentlich gar nicht mehr gefragt. Und genauso laufen auch die Diskussionen in den Fraktionen rum. Fast nie gibt es wirklich wesentliche Änderungen. Das heißt, die Gesetze kommen rein von der Regierung, sie werden abgenickt mit der Regierungsmehrheit und wer da keinen Bock drauf hat, fügt sich trotzdem, weil es diesen Fraktionszwang gibt, oder er muss eben mit Konsequenzen rechnen. Und damit hat man diese Mehrheit. Dann kann aber der Bundestag im Prinzip nach Hause gehen, weil eine Opposition kann so nie irgendwas durchsetzen. Sowas wie einen fraktionsübergreifenden Antrag zu machen, wie beim Paragraphen 218, geht überhaupt nicht, weil obwohl es ja vom Grundgesetz so vorgesehen ist, dass es und es auch vorgesehen ist, dass es Gruppenanträge gibt. Aber das ist sozusagen, funktioniert in der Praxis nicht. Und Oppositionsanträge werden immer abgelehnt. Das ist eine ganz klare Spielregel in diesem Bundestag. Und das ist aber natürlich ein Angriff auf die Gewaltenteilung, den wir ja jetzt auch in diesen Monaten nochmal stark erlebt haben. Und deswegen wundert es mich auch fast nicht mehr, dass auch mit dem Grundgesetz so umgegangen ist, wo man das Grundgesetz eigentlich auch nicht mehr kennt.
Ja, du hast jetzt einiges über die nicht funktionierende Gewaltenteilung schon berichtet. Ist vielleicht auch ein Grund, warum sich diese Koalition oder diese Regierung so schnell auflösen ließ. Denn theoretisch könnte man ja sagen, ja gut, die eine Regierungspartei macht nicht so, wie wir wollen. Wir organisieren das trotzdem irgendwie, aber das steht dann schon gar nicht mehr zur Debatte.
Genau, das ist ein Punkt, den ich vielleicht nochmal deutlich machen sollte. Das wäre ja zum Beispiel alles möglich gewesen. Ne? Also da ist eine FDP aus der Regierung geschmissen worden. Oder besser gesagt ja eigentlich Lindner rausgeschmissen worden und dann sind die anderen bis auf Wissing alle mitgegangen. Jetzt wäre doch eigentlich die Stunde der Opposition. Warum hat die Union dann nicht gesagt, also Merz, hallo, okay, jetzt seid ihr mit eurer Regierungsmehrheit am Ende, aber wir haben ja einen Bundestag, der ist für 4 Jahre gewählt und wir als größte Oppositionspartei legen jetzt mal unsere Vorschläge auf den Tisch und dann verhandeln wir mal, so wie das in der Demokratie eigentlich ein normales Prozedere ist, dann verhandeln wir mal, vielleicht gibt es ja Dinge, die ihr, liebe Restregierung, mit uns machen wollt. Und dieses Recht hätte ja jede Fraktion jetzt gehabt im Bundestag, jeder Abgeordnete im Prinzip, und dann hätte man weiterhin Politik machen können. Aber das ist natürlich Demokratie, weil man nicht genau weiß, wer kriegt am Ende eine Mehrheit und wie geht es dann aus. Aber genau das ist die Idee von Demokratie, ein Wettbewerb der Ideen. Dann diskutiert man und dann stimmt man ab und dann kommt eine Mehrheit zustande. Dann sagen jetzt viele, das ist schon Wahnsinn, dass man das, dass sich das überhaupt erwähnen muss, aber dann sagen viele, auch Journalisten, nee, das endet doch im Chaos, das geht doch überhaupt nicht. Nein, das tut es eben nicht. Es ist nur die Kultur, die sich komplett anders aufgestellt hat. Das sind die Spielregeln, die sich pervertiert haben. Nee, im Grunde geht es nämlich genau so, geht Demokratie. Eigentlich wird sogar bewiesen, dass es funktioniert, weil es gibt eine Ausnahme Und das sind die hochethischen Fragen. Wenn es zum Beispiel um Sterbehilfe geht, wenn es um Organspenden geht, dann wird genau das außer Kraft gesetzt, diese Spielregeln, die alles, ja, die sozusagen gegen das Grundgesetz sind, die werden außer Kraft gesetzt. Und da sagt man nämlich, okay, es gibt Möglichkeiten, überfraktionelle Anträge zu machen und zu gestalten und eine Mehrheit zu suchen. Und jedes Mal, wenn das passiert, dann kommen Sternstunden, wird es dann medial auch genannt, Sternstunden des Parlaments, weil dann gibt es offene Debatten. Man weiß nicht, welcher Antrag am Ende gewinnt. Es gibt fraktionsübergreifende Zusammenarbeit und am Ende gibt es eine Mehrheit und die wird dann auch befolgt. Komisch, dass das nicht bei anderen Dingen geht. Und ja, klar kannst du das nicht bei jeder Kleinigkeit machen, aber bei solchen entscheidenden Dingen wie hunderte Milliarden, die auf den Weg gebracht werden, bei Grundgesetzänderungen, da erwarte ich, dass die Diskussionen genau so ablaufen und eben nicht die Regierung alles bestimmt und eigentlich dann ja in der Regierung auch nur 2, 3 Köpfe alles bestimmt. Das ist auch Gewaltenteilung und deswegen ist ein Bundestag gewählt worden. Darauf müssen wir uns vielleicht mal wieder einlassen.
Ja, und eine Sache, die mir da auch immer einfällt, ist so dieses Thema Klimakatastrophe. Ja, es ist wirklich sehr traurig, dass sich das immer noch nicht als Gewissensfrage qualifiziert hat. Denn ich kann mir auch kaum vorstellen, dass alle Abgeordneten in der CDU irgendwie das Thema für nicht existent halten oder Investitionen in den Klimaschutz für ökonomisch nicht sinnvoll. Also es kann ja irgendwie auch nur den Hintergrund haben, dass man da sich irgendwie genötigt sieht, mit der Fraktionen zu stimmen. Ja, ein ganz anderes Beispiel für nicht funktionierende Gewaltenteilung ist außerdem die unzureichende Verfolgung der Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte. Da berichtest du in deinem Buch von Anne Borohilker, der Staatsanwältin und Chefermittlerin in Sachen Cum-Ex, die mittlerweile aber dieses Amt aufgegeben und nun für die Bürgerbewegung Finanzwende e.V. arbeitet. Sie berichtet tatsächlich als Insiderin, wie die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft durch mangelnde Ressourcen und politischen Druck eingeschränkt wurden. Außerdem wurde dem Bankenverband ermöglicht, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen, was ja eigentlich auf keinen Fall sein darf. Zudem gab es einen Steuerexperten im Finanzministerium, der nutzte seine Position, um Hinweise auf Cum-Ex-Geschäfte zu verschleiern und arbeitete später für Bankenverbände, während er informell weiter für das Ministerium tätig war. Also man kann da jetzt auch noch x Aspekte aufzählen, die aufzeigen, dass statt eines funktionierenden Systems gegenseitiger Kontrolle sich problematische Verflechtungen zwischen Politik, Wirtschaft und teilweise auch der Justiz offenbaren.
Ja, und das wäre dann praktisch der nächste Punkt. Also im Endeffekt, wenn man so will, gibt es ja 3 Hauptgewalten, also das Parlament, ne, die Legislative, wenn man so will. Dann gibt es die Regierung, die Exekutive und dann gibt es eben die Judikative. Und darüber hast du ja jetzt gerade gesprochen. Und ich hätte jetzt doch relativ lange gesagt, ja, die Gewaltenteilung wird aufgebrochen im Verhältnis Bundestag und Regierung. Das haben wir ja gerade besprochen. Aber man muss sehen, dass die Gewaltenteilung auch immer mehr im dritten Bereich bei der Judikativen so nicht mehr richtig funktioniert. Es war schon immer so ein bisschen, wo man sagen konnte, naja, also komisch, dass immer so Höchststrafen gefordert worden sind, wenn dann zum Beispiel Leute irgendeine Kreuzung blockiert haben. Auf der anderen Seite aber reiche Verbrecher, die also bei Cum-Ex zum Beispiel dann sogar geschnappt worden sind und überführt worden sind, sich dann aber am Ende freikaufen können. Oder auch Leute mit riesigen Steuerhinterziehungen immer mit maßvollen Strafen wegkommen. Auch da muss man schon, finde ich, genauer hingucken, ob die Gewaltenteilung schon nicht angegriffen ist. Aber was hier passiert ist bei den Cum-Ex-Geschäften und das, was eben Anne Breuelker beschrieben hat, ist schon ein massiver Angriff. Und sie sagt ja, da treffen reiche, einflussreiche Menschen auf eine schwach aufgestellte Justiz. Und da fängt es an, problematisch zu werden. Also wo und warum ist die Justiz schwach aufgestellt? Weil die Politik das so will, weil es da nicht genug Geldmittel, nicht genug Ausstattung gibt. Obwohl diese Geldmittel ja nicht nur nötig sind, sondern die würden sich ja selbst locker refinanzieren, weil auf jeden, den du einstellst, um Steuersündern und Steuerräubern nachzustellen, der würde ja sein Gehalt ums 10-fache, 20-fache wieder reinholen. Aber es wird ja nicht gemacht, sondern es wird sogar gewartet, bis die Sachen verjähren und dann können die nicht mehr gekriegt werden. Und die Justiz ist da relativ machtlos obwohl sie genau diese Macht ja haben müsste. Hat sie aber nicht, weil die Politik ihr das untersagt. Und da gibt es keinen Aufstand. Und das ist schon ein Witz. Dann kommen wir natürlich schnell zu diesem Spruch, ne? Also, dass praktisch die Armen hängt man oder fängt man und die Großen lässt man laufen. Und das stimmt leider. Und da stimmt auch wieder, dass Geld da eine riesige Rolle spielt und der Reichtum von einigen und die Macht und der Einfluss von einigen. Und das darf in einem Rechtsstaat natürlich nicht sein. Und das beschreibe ich in meinem Buch Korrumpiert an vielen Stellen, aber vor allen Dingen natürlich am Beispiel nochmal dieser Cum-Ex-Geschäfte, auf die wir dann sicherlich auch hier nochmal im Podcast irgendwann näher eingehen werden. Aber wir haben ja noch ein kleineres zweites Thema.
Genau, wir wollen jetzt direkt nochmal auf die Schuldenbremse bzw. das Theater mit der Union und den Neuwahlen eingehen. Vor der Wahl hatte die Union ja große Versprechungen gemacht, was Investitionen angeht, und behauptet, das sei aber ohne Antasten der Schuldenbremse möglich. Die FDP, die ja nun irrelevant ist, hat da auch ins gleiche Horn geblasen und behauptet ja immer, dass wenn man die Schuldenbremse insofern reformiert, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, ist den Staat nur dazu veranlasst, das Geld ineffizient auszugeben und dass das ja alles zulasten der jüngeren Generation gehe. Da erinnert sich der ein oder andere vielleicht noch an die Kampagne aus dem Finanzministerium damals, ja, die man wohl eher als vom Staat finanzierte Wahlwerbung bezeichnen kann. Ja, und jetzt nach der Wahl fällt einem zufällig auf, dass es eine neue Weltlage gibt und alles ist vergessen. Und jetzt soll sogar noch der alte Bundestag dafür benutzt werden, der ja angeblich so handlungsunfähig gewesen sei. Also auch der ganze Grund, warum man überhaupt jemanden dazu bewegen konnte, Neuwahlen zu unterstützen, vor allem auch in der breiten Bevölkerung. Ja, und die Medien machen auch gerne mit. Vor der Wahl beispielsweise ständig irgendwelche Experten, die gesagt haben, die Schuldenbremse sei unverzichtbar, damit sich der Staat diszipliniert. Und wenn mal jemand dabei saß, der das anders sah, wurde dieser dann immer von der Überzahl belehrt, dass das ja alles großer Quatsch sei mit den Investitionen in Klimaschutz oder Bildung beispielsweise. Also woher soll das Geld kommen? Bringt das überhaupt was? Immer mehr Geld und so weiter. Ja, und auf einmal nach der Wahl zehrt man dann wieder irgendwelche anderen Experten aus der Ecke, vielleicht auch dieselben, die jetzt genau das Gegenteil sagen. Nämlich, dass die Investitionen vom Staat so wichtig seien für die Unternehmen und deren Planungssicherheit und so weiter und so fort. Ja, und wir erinnern uns vielleicht noch an die Parteispenden im Vorhinein. Da wurde ja die Union und auch die FDP wurden ja massiv unterstützt von den Unternehmen. Und die waren ja mit denen in der Beziehung, sag ich mal, auf einer Linie und freuen sich jetzt aber nach der Wahl natürlich auch über die möglichen Gelder, die da jetzt fließen.
Ja, vor allen Dingen, da knallen natürlich einige Sektkorken bei einigen Lobbyisten, vor allen Dingen bei der Rüstungslobby. Da werden super Geschäfte gemacht und ob die Geschäfte dann immer zweckmäßig sind und am Ende dazu führen werden, dass man da wirklich genau das bekommt, was man gerne haben möchte, das bezweifle ich nicht nur, das weiß ich genau, dass es gerade im Rüstungsbereich nicht so ist. Wir haben ja da viel von Geschäften mitgekriegt, wo Dinge, Ausrüstung gekauft wurde, die nicht benötigt wird, die nicht funktioniert oder nicht eingesetzt werden kann. Hauptsache, es gibt halt da Firmen, die davon besonders profitieren. Aber das nur ein Nebeneffekt. Kommen wir nochmal auf die Zahlen und auf das, was du da angesprochen hast. Das ist schon eine sehr spannende, aber auch, ich müsste fast verzweifelnde Debatte. Ganz lange wird diese Schuldenbremse hochgehalten. Überhaupt, dass sie ins Grundgesetz gekommen ist, ist auch interessant. Also wir haben so eine Geschichtsvergessenheit. Also Grüne und SPD wollen ja eigentlich nichts damit zu tun haben. Die waren aber beteiligt, vor allem die SPD, dass das ins Grundgesetz gekommen ist. Da hätte es niemals reingedurft. Eine Schuldenbremse ist, ja, also wie man mit Finanzen umgeht, darf nicht ins Grundgesetz rein. Da könnte höchstens rein, dass man insgesamt da eine bestimmte Ebenmäßigkeiten beachtet. Aber schauen wir uns doch mal Investitionen an. Investitionen in die Zukunft, in Bildung, in Infrastruktur und so weiter sind doch Investitionen, die sich auszahlen. Das heißt, wo du einen Gegenwert schaffst. Das heißt, du bist ja nicht nur verschuldet, ne? Also, wenn du das jetzt mal im privaten Bereich nimmst, gehst du Party machen, versäufst das Geld und verspielst es und sonst was, dann ist das Geld weg. Aber wenn du dir davon ein Haus kaufst oder wenn du in die Bildung deiner Kinder investierst oder die Zukunft deiner Kinder investierst, dann hast du doch einen Gegenwert, der ja auch noch Jahre, Jahrzehnte anhält, der wahrscheinlich sogar das übersteigt oder der könnte sogar das übersteigen, was du investiert hast. Da würde doch keiner fragen, keiner von denen, der die Schuldenbremse unbedingt wollte. Die Union hat ja sogar davon gesprochen, dass es zur DNA der Union gehört, hat doch selbst sein eigenes Haus aus der Portokasse bezahlt. Sondern natürlich haben die alle Kredite aufgenommen. Aber sie haben ja auch einen Gegenwert gehabt. Deswegen ist das sowieso eine sehr unsinnige Diskussion gewesen. Und auf einmal erkennen jetzt Leute diese Unsinnigkeit. Aber jetzt wird es auf der anderen Seite unsinnig. Denn, wie gesagt, die Union, die das zur DNA erklärt hat, auf einmal will sie davon nichts mehr wissen. Und wie du schon richtig sagst, auf einmal kommen ganz viele Experten aus der Ecke, die dann sagen, naja, Investitionen und so sind schon wichtig. Die gab es vorher auch, aber sie haben nicht so richtig Gehör gehabt. Und jetzt auf einmal geht es komplett in die andere Richtung. Was aber nicht sein darf, ich bin ja für Investitionen, was aber nicht sein darf, ist, dass es auf einmal in Milliarden, vielleicht sogar bis zu einer Billion Gelder gibt, über die wir da abstimmen oder über die abgestimmt wurden und wo es gar keine Überprüfung gibt. Wo fließen die hin? Welche Lobby-Deals werden gemacht? Wir haben das ja bei Corona erlebt. Wenn viele Gelder fließen, dann gibt es nicht viele Kontrollen. Und dann reiben sich einige die Hände und nehmen Preise, die überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Und das muss doch alles überprüft werden. Und brauchen wir bestimmte Dinge überhaupt? Aber da sehe ich nichts. Auch die Grünen haben Blankoscheck ausgeschrieben. Ja, selbst wenn es in bestimmte Bereiche fließt, wer weiß, ob das nicht doppelt abgerechnet wird, wo das denn alles versteckt wird. Und auf einmal sind hunderte Milliarden da. Und es ist so ungerecht. Ich habe im Bereich Umwelt, ich war im Umweltausschuss, wir haben ein Budget von 2 Milliarden pro Jahr. Und da ist Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit drin. Die Hälfte geht drauf, auch wenn die abgeschaltet sind, um in Reaktorsicherheit zu investieren. 2 Milliarden, da wurde über 100.000 Euro gestritten, die man für bestimmte wichtige Projekte nicht hatte. Für die Kindergrundsicherung hatte man kein Geld. Und immer hieß es, man hat kein Geld, man hat kein Geld. Und zwar immer da, wo es um die Menschen ging. Immer da, wo es darum ging, für den Teil der Bevölkerung, der nicht so einflussreich und vermögend ist. Für den anderen Teil hatte man immer Geld. Und jetzt habe ich große Angst, dass dieses große Geld genau da reinfließt, wo wir es nicht brauchen und vor allen Dingen da reinfließt, wo einige, die eh schon wohlhabend reich sind, noch reicher werden und die Ungleichheit noch größer sind, sondern dass wir eher jetzt einen Verteilungswettbewerb kriegen, der völlig ungesund ist und die Ungleichheit noch vergrößert. Das wird nämlich jetzt passieren und so sind Investitionen, finde ich, nicht gedacht.
Ja, also du sagst es schon, nach der Wahl ist das alles vergessen. Also wir erinnern uns ja auch an die Parteispenden von den großen Unternehmen, die jetzt aber das Geld gerne nehmen. Also die vorher natürlich da voll auf einer Linie waren. Und das war ja dann sozusagen diese Wahlwerbung, sage ich mal, für CDU und FDP, wo sie sich so ein bisschen inhaltlich von den anderen abgesetzt haben. Auch dieses Thema, die Bürokratie ist zu teuer, alles ist so ineffizient, man müsste viel genauer schauen, wo das Geld hinfließt, ob es wirklich gebraucht wird. Es gab ja letztens auch wieder eine Meldung, dass so ein Kindersorgentelefon abgeschafft wurde. Also das sind schon wirklich fatale Zustände. Und gerade von diesen Leuten fordert man dann, sich irgendwie für die Bundeswehr oder für die Rüstungsindustrie einsetzen zu lassen. Also das ist schon sehr absurd. Ja, diese ganzen Milliardenbeträge, ich habe es gerade schon gesagt, sollen eben in die Rüstung fließen. Und da will man dann gerne auch 3 Grade sein lassen. Das erinnert so ein bisschen an diese Situation mit den Impfdosen. Da sollte ja damals auch nicht so genau hingeschaut werden, ganz nach dem Motto, viel hilft viel. Also es war offensichtlich, dass viel zu viel war. Und dann wurden aber die Moralkeulen geschwungen, ja, dann ist doch besser, man hat zu viel, als hätte man gar nichts, so als gäbe es quasi nur diese 2 Optionen. Ja, und wenn man dann aber an diese endlosen Debatten über Kindergrundsicherung oder kostenlose Verpflegung der Schulkinder mit gesundem Essen denkt, dass da auch bloß keiner einen Cent umsonst bekommt, obwohl sich, egal wie man es dreht und wendet, ob das Kind jetzt aus einer Familie mit einem mittleren Einkommen kommt oder mit sehr niedrigem Einkommen, so oder so wäre es gut angelegt gewesen. Da wird dann geschaut, ob sie das vielleicht doch nicht gebraucht hätten, und dann wird natürlich gar nichts getan. Und ja, da fragt man sich einfach, wo ist hier noch eine Verhältnismäßigkeit, wo ist hier Maß und Mitte?
Genau, gutes Stichwort, Maß und Mitte. Das, was ja die politische Mitte, die meint, sie wäre die politische Mitte, oder die so tut, als wäre sie politische Mitte, immer wieder nach vorne schiebt. Maß und Mitte. Genau dieses Maß und Mitte wird hier überhaupt nicht eingehalten. Null. Da gibt es kein Maß und keine Mitte. Bei Kindergrundsicherung, du hast es beschrieben, in vielen Bereichen, da waren 100.000 Euro zu viel. Da musste man eher kürzen. Wir sind in vielen Bereichen zurückgegangen. Ich habe das mal an anderer Stelle gehabt. Wir haben den Katastrophenschutz gekürzt. Wir haben Bereiche im Entwicklungszusammenarbeit, in der Außenpolitik gekürzt, in der Innenpolitik gekürzt, im Umweltbereich gekürzt. Der Haushalt, Wirtschaft und Klima wurde gekürzt. Im Gesundheitsbereich wurde gekürzt. Überall ist eine Kürzung stattgefunden. Überall gab es das Geld nicht. Und jetzt wird es rausgeworfen. Genau, nach dem Motto, viel hilft viel, aber das ist ja eben genau Quatsch ohne Kontrollen. Es hilft eben nicht viel. Also wir könnten sowieso, natürlich muss man eine grundsätzliche Diskussion darüber machen, ob mehr Militär wirklich mehr Sicherheit schafft oder ob es nicht sogar größere Unsicherheiten schafft. Aber selbst gerade wenn man der Meinung ist, wir brauchen da mehr Geld und es muss mehr Sicherheit geben, obwohl es da ja, finde ich, nicht nur um Geld geht, da muss man doch erst recht darauf achten, wo das Geld hinfließt, dass es eben nicht bei irgendwelchen Lobby-Deals eingespeist wird, die uns am Ende nicht mehr Sicherheit bringen, sondern nur einigen die Taschen füllen. Genau dann müsste man es doch besonders kontrollieren. Woanders, wenn du Vorschläge gemacht hast, in allen anderen Bereichen, da musstest du immer völlig auf, also welche Kontrollen gibt es, ist es auch wirklich benötigt und. Und jetzt gibt es sozusagen Blankoschecks. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Und gerade in so Bereichen, wo ja sowieso viele dubiose Geschäfte laufen und wo du sowieso nicht viel kontrollieren kannst, weil es eben nicht öffentlich ist, weil es dann ja immer auch eine Geheimnisgeschichte ist. Und da habe ich große Sorgen, wo die Gelder hinfließen. Und da, wo wir sie wirklich brauchen, ja, wir brauchen sie in der Infrastruktur. Da bin ich ja so ein großer Freund für. Es kann nicht sein, dass alle Brücken jetzt hier zusammenbrechen. Natürlich müssen wir da auch investieren. Aber wir müssen zum Beispiel auch in diese Bahn investieren, ne, die ja auch zusammenbricht. Natürlich auch wegen einem Geschäftsgebaren, was man natürlich kritisieren kann. Aber da gibt es ja viele Bereiche. Und das müsste jetzt eigentlich die Diskussion sein. Ich befürchte aber so, dass das Geld ist schneller weg, als wir gucken können. Und dann stellen wir fest, wie auch bei vielen Impfdosen und so weiter, wir haben es auf den Kopf gehauen, ohne darauf zu achten, ob wir da wirklich auch eine Gegenleistung kriegen, die wir brauchen. Und vor allen Dingen befürchte ich, dass da unkontrollierte Gelder rausgehen, wo eher Abgeordnete und Politiker sich dann selbst nochmal die Taschen voll machen werden. Und da haben wir wirklich dann den Bock zum Gärtner gemacht.
Ja, einen Punkt würde ich vielleicht auch am Ende nochmal ergänzen zum Thema Frieden durch Waffen. Ich frage mich auch immer, wer schaut jetzt nach den ethischen Standards dieser Unternehmen, die ja auch nicht dadurch bekannt sind, dass sie ja nur an demokratische Staaten liefern. Also ich meine, Rheinmetall, die sind ja ziemlich am Anfang schon aufgefallen, als es um den Krieg ging, dass sie auch Russland mit Waffen versorgt haben oder mit irgendwelchen Übungsgeschichten. Und die sind ja nicht nur für uns aktiv. Und insofern, ja, frage ich mich auch, inwiefern das jetzt auch mal hinterfragt wird, wo das denn überhaupt hinfließt.
Also entweder gibt es da eine unglaubliche Unwissenheit, die gibt es auf jeden Fall auch. Allerdings glaube ich, dass es auch da einfach bewusste Lügen gibt. Also die Medien und aber auch die Kommentare von Politikern, da sind ja voll mit, ja, da müssen wir, das ist doch gut, dass wir einen deutschen Rüstungskonzern haben, der so international aufgestellt ist, der so groß ist und der jetzt so viel Geld von uns bekommt. Das ist doch gut und richtig. Also ich habe diese Diskussion noch im Kopf, als es darum ging, dass Rheinmetall als Sponsor vom BVB aufgetreten ist. Übrigens, seitdem ist der BVB im Niedergang, aber das vielleicht nur so nebenbei bemerkt. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber da herrscht, wie gesagt, eine riesige Unwissenheit oder eine dreiste Lüge. Das ist zwar ein deutscher Konzern, aber dieser Konzern, der arbeitet nicht mit ethischen Grundlagen oder nach dem Grundgesetz oder sonst was, sondern der ist rein profitbasiert. Das heißt, der liefert denen, die es wollen und die bezahlen. Und nur Deutschland kann das verhindern. Also nur die Bundesregierung kann das verhindern. Das könnte sie aber auch bei allen anderen. Das heißt, nur die kann sagen, nee, du darfst das nicht nach Saudi-Arabien liefern. Aber genau das passiert ja gerade wieder, dass es zum Beispiel wieder Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien gibt, sogar offizielle. Und natürlich verkauft auch wieder Rheinmetall an Saudi-Arabien. Und das wollten sie eigentlich schon immer machen. Haben sie das zum Teil dann auch wieder gemacht. Das heißt, da gibt es keine ethisch-moralischen Grundsätze, die wir uns ja außenpolitisch auf die Fahnen geschrieben haben. Ich bezweifle ja, ob das wirklich ethisch-moralisch ist, was wir da schreiben. Aber es ist einfach auch verlogen, weil es stimmt einfach nicht. Die liefern an die, die bezahlen. Und entweder verhindern wir das als Politik oder nicht. Ich habe da ja eh eine radikale Meinung. Wenn man schon Waffen will und meint, man braucht diese Rüstung, dann muss das ein verstaatliches Konzept sein. Mit Waffen darf man nicht noch Geschäfte machen. Wenn man mit Waffen, mit Gewalt und mit Tod und Terror Geschäfte macht, dann ist es eigentlich nicht demokratisch, dann sind wir eigentlich moralisch am Ende. Sondern wenn man die braucht, dann muss man das staatlich finanzieren und dann muss auch ein staatliches Unternehmen geben und nicht eins, was sozusagen sich dem Profit unterwirft. Ich finde das ja bei einigen Bereichen so, im Gesundheitsbereich und ich finde es auch bei den Netzen wäre es so angebracht, aber bei Waffen ganz sicher, aber auch das stellt natürlich keiner in Frage, sondern da wird so getan, als wenn das doch das gute deutsche Rüstungsunternehmen ist und das andere sind die bösen Rüstungsunternehmen. Dabei haben die alle die gleichen Grundsätze. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch am Ende. Oder gibt es noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest, liebe Magdalena, bevor wir heute schließen? Und wir kommen sicherlich auf das letzte Thema nochmal zurück.
Ja. Also das ist, glaube ich, genug Input für diese Woche. Vielleicht noch ein Serientipp am Ende. Die Cum-Ex-Affäre wird gerade in einer Serie gezeigt. Die hat natürlich auch fiktionale Elemente, aber es ist auf jeden Fall wert, sich das mal anzuschauen. Läuft in der ZDF-Mediathek. Ja.
Ja, guter Hinweis. Ich habe noch nicht reingeschaut, habe aber den Tipp auch bekommen. Und dabei sollte man immer wissen, das ist nicht abgeschlossen. Erstens, weil da die meisten noch auf freiem Fuß sind und das meiste sich verjährt und weil es Nachfolgegeschäfte wie Cum-Cum gibt. Also auf jeden Fall mal reingucken und sich über das Thema auch weiter informieren. Also von uns eine gute Woche, viele Einsichten und bis dann.
Macht's gut!